Gemeinde bedeutet auch zu erkennen, dass die Talente sehr unterschiedlich verteilt sind. Susanne, ich hätte 1000-mal den Einsatz verpasst bei diesem Lied, also Hut ab. Ja. Liebe Wahlgemeinde, wer ein bisschen zeitgeschichtlich interessiert ist, dem fällt vermutlich auf, dass frühere Generationen sich zum Teil an ganz anderen Maßstäben orientiert haben als wir heute. Das ist uns eigentlich klar. Und dennoch haben wir beispielsweise das Phänomen, wir hatten ja letzte Woche Reformationstag, da haben wir so ein bisschen die Reformation bedacht. Kannst du die Uhr nachstellen? Irgendjemand meldet sich und sagt, das finde ich gar nicht gut, dass ihr diesen bösen Antisemiten Luther feiert. Ja. Und er hat ja recht insofern, dass er ein paar Dinge über Luther über seine jüdischen Zeitgenossen gesagt hat, die nicht leicht verständlich sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und sicherlich antirassismusmäßig nicht so klar, wie sich das der Sozialkundelehrer heute wünscht. Ja. Ich denke dann aber trotzdem einerseits, mal sehen, wofür man uns in vielleicht nur 20 Jahren als ewig gestrige brandmarkt, ja, weil das Denken sozusagen über uns hinweggegangen ist. Und zugleich habe ich auch immer diese Neugier zu verstehen, warum fanden Menschen bestimmte Dinge denn so wichtig und haben sich daran orientiert, nicht? Das sage ich jetzt in Bezug auf unser neues Thema. Wir wollen uns mal mit was ganz ältlichem, preußischem beschäftigen, nämlich dem, was man früher Tugenden nannte. Und man mag das vielleicht als krudes Denken also wahrnehmen, aber ich glaube, möglicherweise können wir heutigen auch einiges davon lernen. Und wenn wir uns jetzt diesem Thema nähern, nicht, dann habe ich jetzt nicht etwa eine Gardinenpredigt von meiner Oma mitgebracht, sondern wir haben eben diesen Ausschnitt aus einer Doku über die WM 2014 gesehen, wo es sozusagen ein Plädoyer zur Demut gab von Jogi Löw in diesem Jahrhundertspiel gegen Brasilien. Und der hat den Leuten also eingeschärft, dass sie jetzt beim Stand von 5-0 nicht Hackespitze 1-2-3 spielen sollten, sondern die Sache seriös zu Ende zu bringen. Und da könnte man natürlich fragen, warum denn? Warum soll man die denn nicht mal vorführen, nicht? Warum hätte man da hätte man doch tolle Sachen für die Social Media Accounts rausziehen können, nicht? Gerade beim Tunnel oder so. Und haben sie aber nicht gemacht. Ja, Löw hat das nicht gewollt und er hat auch erklärt, warum. Man sah diese fassungslose Trauer der Leute im Stadion. Die haben geweint, wir haben es ja auf den Bildern auch gesehen. Man sah, wie dieser kollektive Fußballtraum dieser großen Nation Brasilien, nicht? Fußball ist ja quasi brasilianisch, manchmal auch englisch, man weiß nicht so genau. Aber nach 20 Minuten war der ausgeträumt an dem Tag. Und Löw war nicht bei sich und bei der Mehrung seines Ruhms, sondern er empfand in dem Moment, ja, Empathie für die Brasilianer. Und das brachte diese seltene Perle hervor, was wir Demut nennen. Ja, und wir wären hier nicht beim Wahlsonntag, wenn es nicht flankierend dazu auch eine Geschichte in der Bibel gäbe, die wir jetzt mal lesen, und zwar aus dem 7. Kapitel im Evangelium nach Lukas. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Fläschchen mit kostbarem Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Salböl ein. Und als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann würde der doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir was zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagt Jesus zu Simon und dreht sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit kostbarem Salböl bestrichen. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagte er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Tja, wie kommen wir zu der Geschichte? Ich bin froh, dass Jogi Löw jetzt nicht hier ist, denn ich behaupte mal, er und diese Frau haben eine ganze Menge gemeinsam. Sie sind nämlich auf eine bestimmte Art und Weise selbst vergessen, weil ihnen etwas anderes in dem Moment viel wichtiger erscheint als ihre eigene Person. Bei Löw kommt die Ehrfurcht vor den sportlichen Verdiensten der Fußballnation Brasilien durch, der dieses respektvolle Verhalten in der zweiten Halbzeit erfordert, um nicht etwas zu zerstören, an dem dann möglicherweise der Fußball selbst Schaden nimmt. Und die Frau, vermutlich eine Prostituierte, das wird immer vornehm umschrieben, muss in der Vergangenheit eine Erfahrung mit Jesus gemacht haben, die, wir wissen ja nicht, was es war, so umstürzend war, dass es ihr offenbar völlig egal war, was die Leute über sie denken. Nicht immerhin, das muss man sich klar machen, nicht die Pharisäer waren die moralische Instanz der damaligen Gesellschaft. Nicht, das ist so, als ob du beim Meister Propper zu Besuch bist und hast Schlamm unter den Füßen. Ja, das wird dir peinlich sein. Also, aber sie ist ihr völlig schnurz. Sie wählt das gleißende Licht der Öffentlichkeit. Ihr sind die zu erwartenden Enthüllungsgeschichten, die kommen werden, egal. Weil sie was erlebt hat, was sie in ihrem menschlichen Innersten getroffen hat und dabei vermutlich was freigelegt, was offenbar den Kern aller Demut ausmacht, nämlich Hingabe und Leidenschaft. Sie denkt an Jesus und nicht an sich. Sie denkt daran, was er kann, wer er ist, nicht was sie für eine Figur macht. Sie ist selbstvergessen in dem Moment. Und die Frau tut dabei natürlich was, was den Pharisäer Simon nur befremden kann, weil er diese Leidenschaft nicht in sich trägt. Er verhält sich distanziert, korrekt. Er ist ein guter Gastgeber, nicht? Wie so ein gut situierter Bürger, der in der Regel so ein bisschen Distanz zu Kirche und Religion hält. Man hat jederzeit ein paar freundliche Worte parat, nicht so, was für eine wichtige Rolle die Kirche als wertebildende Institution für die Gesellschaft einnimmt. Aber was Jesus angeht, bleibt man im Ungefähren. Man begegnet sich so wie Schiffe in der Nacht, man bringt das so über die Bühne, diesen Besuch. Auf die traditionellen Rituale der Gastfreundschaft, und das erzählt schon ein bisschen mehr, auf Fußwaschung, Begrüßungskuss, ist im Orient eigentlich üblich, wurde geflissentlich verzichtet. Jesus erinnert ihn daran. Und ich muss sagen, der Simon, der tut mir leid. Der ist so damit beschäftigt, in seinen Kreisen alles richtig zu machen, aller Etikette zu genügen, dass er dem Leben gegenüber steril, blutarm wirkt. Und die Frau dagegen, die wirkt wie angezündet. Sie brennt, als ob sie einen Schleier abgelegt hat, der sie bisher vom Leben getrennt hat. Jesus deutet ja an, dass da eine Vergebungserfahrung im Hintergrund steht. Schulden, die beglichen wurden. Und das Ergebnis sehen wir in dieser Szene beim Abendessen. Sie, die vor lauter innerer und äußerer Fesseln weit von der Hoffnung entfernt war, diesen Pulsschlag echten Lebens nochmal erleben zu dürfen. Nicht? Man war sozial geächtet, gedemütigt, in schuldhaften Strukturen verstrickt vermutlich. Sie begegnet Jesus und sie kann loslassen. Alles loslassen. Man merkt richtig, wie die Dämme brechen. Sie weint Tränen eigentlich der Freiheit. Sie lebt authentisch. Sie muss nicht überlegen, was denken andere von mir, sondern sie ist sie selbst. Und demgegenüber Simon, dieser höflich korrekte Plastikmensch. Für mich ist das fast wie so ein prophetisches Bild für unsere Zeit. Unsere tugendvergessene Zeit mit ihrer ja oft so dürren Ersatzethik aus Toleranz, Gleichheit, Antirassismus. Das ist so der kleinste gemeinschaftliche Nenner, auf den wir uns so einigen können. Und fragt man, wie wir leben sollen, wird einem geraten, ja, hab Spaß. Ich meine, gönne ich ja jedem, ich habe auch gern Spaß, aber so in Dauerschleife ist ja gar nicht so einfach eigentlich. Ne? Man hangelt sich von Event zu Event, dann sagt man, oh, der nächste Urlaub kommt bestimmt und dann wieder einer, planen wir gleich den nächsten. Kauft sich dieses, macht sich stark, bequem. Aber man bleibt trotzdem irgendwie so merkwürdig unberührt vom Leben. Glücklich macht der Spaß nicht wirklich. Und ich finde, diese Leidenschaft von der Frau, die finde ich anziehend, die sich in ihrem Kern berühren lässt und nun hingegeben ist für eine Sache, ja, für eine Person, für die sie alles gibt, für die es sich für sie offenbar zu leben lohnt. Es ist was außerhalb ihrer selbst. Das ist für uns heute irgendwie schwer vorstellbar. Ich stelle mir so vor, nicht? Sitzt beim Kreuzworträtsel, nicht? Weltmacht mit drei Buchstaben. Ich. Fast. Nein, wir brauchen die Demut der Erkenntnis, dass es nicht immer nur um mich geht. Und die Erkenntnis, so banal sie klingt, geht, wenn man Statistiken glauben darf, immer mehr verloren. Ich habe da interessante Sachen gelesen. 1950 fanden 12% der Schulabgänger, dass sie eine sehr wichtige Person seien. Jetzt ratet mal, wie viel das 30 Jahre später waren. 80%. Und wenn man Mitte der 70er Jahre junge Menschen nach ihren Lebenszielen fragte, rangierte Ruhm auf Position 15 von 16. 30 Jahre später wollte schon mehr als jeder Zweite berühmt werden. Was ist heute der meistgenannte Traumjob unter Jugendlichen? Influencer. Ja, genau. Oder YouTuber. Genau. Man fragt sich, warum ist das so? Nicht? Also, warum verändern sich Kulturen in dieser Art und Weise? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Nachkriegsgeneration, also die letzte ist, die etwas von dieser Zwiespältigkeit menschlicher Größe wusste. Wer die beiden Weltkriege miterlebt hatte, wusste aus eigener Anschauung, dass der Mensch aus, sagen wir mal, krummem Holz geschnitzt ist und dass ihm etwas Ambivalentes innewohnt, was es nötig macht, sich auch irgendwie den eigenen Schwächen zu stellen und an den Niederlagen und Krisen des Lebens zu wachsen. Man verstand das Leben als Trainingsschule für den eigenen Charakter, der sich beim Reifen und auch im Zaumhalten der eigenen problematischen Seiten entfaltete und den Menschen dazu befähigt, seinen Beitrag zur Minderung des Leids in der Welt beizutragen. Und dabei dachte man dann nicht naiv, hey, jetzt kommen wir und treiben die nächste utopistische Sau durchs Dorf, sondern man hoffte demütig, das zentrale Problem des menschlichen Lebens ein Stück weit zu lösen. Nämlich, dass diese Grenze zwischen Gut und Böse nicht zwischen Staaten und Klassen oder Parteien verläuft, ja, sondern mitten durch das menschliche Herz. Da kam keiner auf die Idee, die Frage nach der eigenen Selbstinszenierung ins Zentrum seiner Überlegung zu stellen oder das nächste Flatrate-Saufen zu planen. Das Streben nach weltlichem Erfolg oder Spaß erschien in dieser Zeit irgendwie wenig bedeutsam. Und erst als diese empfundene Zwiespältigkeit des Menschen mit dem Wirtschaftswunder zunehmend verblasst ist, dann nahm die Kultur des großen Ichs ihren Siegeszug. Und was geschichtlich Menschen zu großer Leidenschaft anregt, kann, das sehen wir bei der Frau hier in unserer biblischen Geschichte, auch durch existenzielle Erlebnisse angestoßen werden. Die Begegnung mit Gott scheint diese Frau aus einer Isolation, sie war vorher vom Leben wie abgeschnitten, wieder ins Leben zurückgeführt zu haben. Die Begegnung mit Gott hat ihr offenbar Kraft zur Erneuerung gegeben. So viel Kraft, dass sie sogar das Zwiespältige in sich schwierige Anteile angehen konnte, weil sie merkte, in seiner Gegenwart darf ich sein, der ich bin. Und zugleich kann ich das an mir loswerden, was nicht zu mir gehören soll. Wo ich merke, das engt mich ein, das stört, ja, das macht mich kaputt. Und stattdessen kreist sie jetzt sprichwörtlich um Jesus, läuft ihm sogar in fremde Häuser nach, um in seiner Nähe zu gesunden. Und das braucht Selbstvergessenheit. Sie muss sich also den Teil von ihr, der ihr Leben in Sorge verkrallt, loslassen, um der zu werden, als der sie von Gott schon immer geschaffen wurde. Ein leidenschaftlicher, der Liebe hingegebener Mensch. Und ich frage mich aus dieser Perspektive, ob da nicht die Demut die neue Schwerelosigkeit ist, der Flow, wo man aufhört, ständig um sein Ego zu kreisen, weil man was viel Aufregenderes gefunden hat. Eine Aufgabe, eine Leidenschaft, für die man sich hingeben kann, statt sich mit angenehmen Dingen auszustatten, die dieses lärmige Ich füttern und auch sonst ständig trommeln muss, dass alle merken, was für ein toller Hecht man ist. Eigentlich wissen wir auch darum, dass es die Frau besser getroffen hat als der Pharisäer. Wie anstrengend sind diese ostentativ Korrekten, die einem ständig übergriffig zurufen, würdige meine Leistung, ich bin was ganz, ganz Besonderes, ich bin einer von den Guten. Also diese nervige Attitüde, wo man Tag ein, Tag aus um sich selbst besorgt sein muss, konkurrenzbetont, statusgetrieben, wie anstrengend. Demut dagegen ist durchdrungen von angenehmen Gefühlen, wie Bewunderung. Man schaut ja von sich selbst, man freut sich an anderen, was die Gutes können. Kameradschaft, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, all das kann sozusagen aus dieser Triebfeder erwachsen. Dagegen Stolz, Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit. Wir haben ja eben da sozusagen mit unseren Banknachbarn drüber gemurmelt. Nicht, das hat da keinen Platz. Man ist viel zu sehr damit beschäftigt, den eigenen Schweinehund in Schach zu halten, weil man weiß, dass das eigene Leben ansonsten innerlich zerfällt, wenn man es nicht tut. Und in diesem Sinne steuert, ich mag da immer Kierkegaard, eine interessante Deutung zu dieser Geschichte bei. Er sagt, das Kennzeichen des Demütigen ist, dass er seinen Heiland mehr liebt als die Sünde. Und darum schert sich die Frau nicht um das Bild, das sie an dem Abend abgibt, das war sicher komisch. Und dann sagt Kierkegaard, der Sünder liebt dagegen seine Sünde. Anders gesagt, wer in der Kultur des großen Ichs stecken bleibt, findet nicht die Kraft zur Veränderung. Er bleibt in dieser Tretmühle aus Selbstvermarktung, Bedürfnisbefriedigung, Zerstreuung. Und um zu den Quellen eines sinnerfüllten Lebens zurückzufinden, braucht es dann doch mehr, nämlich die Demut, die uns von dieser Fußfessel des eigenen Ichs befreit und gleichzeitig die Leidenschaft und Hingabe entfesselt, um sich für eine große Idee zu investieren. Und darum, finde ich, bleibt uns die Frau in der Geschichte Vorbild und der Pharisäer, trotz all seiner Korrektheit, mahnender Anstoß. Amen.